Ich merke das selbst auch. Ich komme ja auch aus dem Arbeiterhaushalt und habe eine Klasse wiederholt, habe tatsächlich auch als Einziger studieren dürfen. Und es geht ja gar nicht darum, studieren zu müssen, sondern die Frage ist, den Potenzialen zu entsprechen und den Ideen und den Vorstellungen vom Leben auch freie Möglichkeiten zu geben.
Teubers große Pause. Der Bildungspodcast mit Minister Sven Teuber.
Hallo, herzlich willkommen zu Teubers großer Pause, Folge 2. Ich bin begeistert über euer Feedback und das große Interesse an meinem neuen Podcast und freue mich jetzt, dir in Folge 2 eine ganz besondere Folge präsentieren zu können. Ein Live-Podcast vor hunderten Gästen mit einem wunderbaren Gast. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
Ich liebe Podcasts. Wer ist Podcast-Hörerin, Hörer? Okay, das sieht schon sehr viele. Und Teubers große Pause haben wir jetzt gestartet, weil ich gerne Menschen zu Wort kommen lassen möchte aus unserer Bildungsfamilie, von denen ich lernen kann und vielleicht dann auch Zuhörerinnen und Zuhörer lernen können. Und Live-Podcasts haben einen riesen Vorteil. Wir können ein bisschen Stimmung mit erzeugen. Und ich finde, eine Stimmung mit erzeugen für Kinder und starke Jugendliche, wie wir sie gerade erlebt haben, dafür kann es nicht laut genug sein. Und deswegen begrüße ich Sie ganz herzlich hier noch einmal mit einem tosenden Applaus für das Team, das hier heute wunderbare Arbeit gemacht hat für euren und ihren Auftritt. Herzlichen Dank. Ja, und wir sind jetzt live hier in Mainz auf unserem Kongress Update Bildung, Ideen, die Schule machen, von unserer Initiative Schule der Zukunft, Bildungslandschaft weiterdenken. Dabei stehen immer im Mittelpunkt Schülerinnen und Schüler. Und was wir in Zukunft noch besser machen müssen, aus meiner Sicht ist, Herkunft darf gar keine Rolle beim Bildungserfolg spielen. Es muss zu 100% um Potenzial, um Neugier, Interessen und zu 0% um Herkunft gehen. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist es so, dass 78% aus Akademikerfamilien auch ein Studium wählen.
Wenn wir uns, Bildungstrichter.
Genau, aber wenn wir uns das anschauen an der anderen Stelle, dann sind es 25% aus ArbeiterInnenhaushalten. Und wir dürfen in dieser Frage niemals zum Absteiger im Aufstiegsversprechen werden. Das ist unser großes und mein großes Ziel. Und ich freue mich total, lieber Meriton, weil das verbindet unsere Geschichten miteinander, die teilweise allerdings auch sehr unterschiedlich sind. Aber wir beide und vor allem du, wir sind tatsächlich Kinder durch Bildung. Und in dem Sinne freue ich mich, lieber Meriton Magashi, dass du heute dir die Zeit nimmst und dass wir gemeinsam dann auch diesen Podcast heute miteinander aufzeichnen können, weil du bist Vorbild für viele und auch sicherlich Motivation für viele, deinen Weg auch gehen zu können und uns als Politik und Gesellschaft vielleicht auch eine Ermahnung, manche Herausforderungen, die du nehmen musstest, nicht nehmen zu müssen. Also nochmal, lieber Meriton, herzlichen Dank für deinen Einsatz und schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Vielleicht mal zu deiner Biografie. Dritte Klasse, versetzungsgefährdet, als nicht leistungsfähig bewertet. Und offensichtlich hast du trotzdem Abitur, Studium und bist jetzt Pharma-Referent aktiv. Hat dich das als Kind entmutigt, diese Rückmeldung in der dritten Klasse zu bekommen oder zusätzlich angespornt? Was waren deine Gefühle, wenn du dich da nochmal hineinversetzt?
Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber so als Kind, ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich bin bei meiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Sie kam aus dem Kosovo nach Deutschland, musste die Sprache lernen, hatte keine anerkannten Abschlüsse, hat dann als Putzkraft gearbeitet. Und da war ich dann in der Grundschule, habe gestruggelt. Und meine Mutter konnte mir da aber nicht wirklich weiterhelfen, weil sie war nicht hier auf der Schule, konnte die Sprache nicht. Ich war quasi ab der ersten Klasse auf mich alleine gestellt. Mhm. Und dann bekomme ich die Nachricht, okay, dritte Klasse, versetzungsgefährdet. Und ehrlich gesagt, konnte ich als Kind gar nicht so viel damit anfangen, weil so im Nachhinein merke ich, als Kind, ich habe irgendwie nicht gecheckt, wie Schule funktioniert. So, ich gebe mir eine Struktur, die bekommt man ja in der Regel so von den Eltern. Ich mache Hausaufgaben, die bereiten mich auf irgendeine Arbeit vor, dann mache ich die Arbeit, da ist dann irgendwie die Leistung wichtig in diesem Moment. Und dann habe ich mitbekommen, okay, dritte Klasse versetzungsgefährdet, 3-5er im Zeugnis. Und dann dachte sich meine Mom so, schlechte Noten, okay. Aber ich habe das damals noch nicht realisiert, was es in diesem Moment bedeutet und was es vielleicht später bedeuten kann. Es hat dann noch geklappt mit der 4. Klasse, aber danach kam ich auf die Hauptschule. Genau, aber im ersten Moment konnte ich noch nicht so viel damit anfangen.
In welchem Jahrzehnt bewegen wir uns jetzt?
Wie bitte?
In welchem Jahrzehnt bewegen wir uns? Welches Jahr warst du in der 3. Klasse?
Oh mein Gott, welches Jahr war das? Ich wurde 2006 eingeschult, 2009.
2009.
Ja,
genau. Okay, und würdest du tatsächlich sagen, dass, weil deine Mutter konnte kein Deutsch, ja, du musstest, wie hast du denn dann den Spracherwerb, weil du hast ja sowohl Herkunftssprache als auch tatsächlich dann Deutsch zu erlernen gehabt und in 2009 war das Thema, würde ich sagen, gesamtgesellschaftlich überhaupt noch nicht im Fokus.
Also ich habe dann über meine Eltern Albanisch gelernt und dann über die Kita, Kindergarten Deutsch und dann in der Grundschule Deutsch. Wie mein Spracherwerb exakt war, da kann ich mich jetzt nicht ganz daran erinnern. Aber ich glaube, das war vielleicht auch ein Punkt, dass die Lehrkräfte das vielleicht nicht so im Bild hatten. Okay, zu Hause habe ich ja keine Struktur, auch nicht diesen Bildungsweg einmal vorgelegt bekommen und bin quasi schon auf mich allein gestellt. Und vielleicht dachten sich die Lehrkräfte so, ah ja, okay, der macht ja irgendwie. Und die Eltern helfen ihm, aber dann war da gar keine Hilfe. Ich benutze da immer das Beispiel von der Buchpräsentation in der 3. Klasse. Dann sagt die Lehrerin auch Buchpräsentation und ich denke mir so, wir lesen gar keine Bücher, erst keine deutschen Bücher. Dann habe ich mir ein zufälliges Buch ausgesucht aus einer kleinen Bibliothek und das war dann irgendein zufälliger Roman, gar nicht kindgerecht. Und dann habe ich versucht, das irgendwie zu lesen. Ich glaube, ich habe so eine Handvoll Seiten geschafft und nichts gecheckt. Und dann habe ich versucht, diesen Buchvortrag zu machen und bin kläglich gescheitert. Also meine Lehrerin hat mich dann mitten im Vortrag gefragt, Merton, hast du überhaupt das Buch gelesen? Und dann dachte ich mir so, ich kann ihr jetzt nicht sagen, ich habe nur eine Handvoll Seiten gelesen. Ich habe dann gesagt, ich habe sogar 50 Seiten gelesen. Und dann meinte die Lehrerin so, Merton, du sollst das ganze Buch lesen. Und dann habe ich erst gecheckt, oh, eine Buchpräsentation, da muss man ein ganzes Buch lesen. So ein ganzes Buch, das ist doch voll lang. Von dieser Roman, der war voll lang. Und dann habe ich irgendwann herausgefunden, hey, es gibt ja auch kindgerechte Bücher. Ich mochte immer Magisches Baumhaus, das haben die anderen vorgetragen. Ah, 100 Seiten, ein paar Bilder, großer Text. Hey, das könnte man ja actually einmal durchlesen. Genau, aber im Endeffekt, altes Spiel. Ich formuliere es immer so, Leistung wird individualisiert. Sei es jetzt gute Leistung, im Sinne von, da ist ein Kind, bekommt sehr viel Struktur von den Eltern, das geht nach Hause, sagt, hey, ich muss eine Buchpräsentation machen, ah ja, okay, wir nehmen das Buch, wir lesen das zusammen durch, stückchenweise, ich helfe dir mit dem Poster, ich helfe dir mit dem Text und ich habe vielleicht genau dasselbe Talent, habe mir genau dieselbe Mühe gegeben, aber das Investment von außen war ganz anders und ja, im Endeffekt habe ich keine gute Leistung gebracht, aber vor der Lehrkraft stehen dann halt zwei Kinder, das eine Kind hat eine gute Buchpräsentation gemacht, das andere nicht. Und dann ist es natürlich einfach zu sagen, okay, dieses Kind ist sehr leistungsfähig. Dieses Kind passt ja auch irgendwie zum Bild vom Kind mit Migrationshintergrund. Ah ja, vielleicht kann er das einfach nicht. Und ja, gebe ich ihm mal eine schlechte Note.
Was hättest du dir von dieser Lehrerin gewünscht als Kind?
Also jetzt im Nachhinein, wo ich auch sehr, sehr sensibilisiert bin über strukturelle Diskriminierung, was jetzt vor allem Klassismus im Bildungssystem angeht. Ich formuliere es ganz gerne so, wenn ich Leute bei uns, bei arbeiterkind.de berate zu Unterstützungsangeboten, es ist ja im ersten Moment ein bisschen entmutigend, wenn man so Zahlen hört wie den Bildungstrichter. Ich formuliere es ganz gerne so, damit man da auch ein bisschen Eigeninitiative fassen kann. Es gibt Leute, die dir helfen wollen. Bei manchen kommt die Hilfe einfach zu denen in Form von Eltern, die irgendwie denen Bildung sehr wichtig ist, die einen hohen Bildungshintergrund haben, die dem Kind einfach den Support geben. Und andererseits gibt es Leute wie mich, die müssen sich aktiv die Hilfe suchen. Jetzt ist es nur das Ding, als Drittes mit 9 Jahren in der 3. Klasse hatte ich keine Ahnung von strukturellem Klassismus. Und da bin ich irgendwo darauf angewiesen, dass irgendwie mein Umfeld irgendwo sensibilisiert ist dazu. Wie jetzt zum Beispiel die Lehrkraft, die sich denkt, okay, dieses Kind, es hat nicht mal gecheckt, was die Aufgabenstellung ist. Dann irgendwie bin ich darauf angewiesen, dass die Lehrkraft zu mir kommt und mich fragt, so, sag mal, Meriton, was hast du unter der Aufgabe verstanden? Du hast dir ja ein ganz komisches Buch rausgesucht. Also das ist vom Niveau her ein bisschen anders, dass man da ins Gespräch geht, erstmal neugierig ist und nicht direkt das Kind abstempelt, wie in meinem Fall. Das hätte ich gebraucht.
Und das ist ja so ein bisschen sowas, was du auch beschreibst, was eine Feedback-Kultur, was tatsächlich auch eine Begegnung auf Augenhöhe bedeutet, die du dort in dem Fall noch nicht so erlebt hast, die hier bei den hunderten Teilnehmenden heute sicherlich eine ganz andere Bedeutung hat, wie ich dann auch feststellen durfte, in ganz vielen tollen Begegnungen. Aber was du auch beschrieben hast, ist jetzt diese zwei Welten eigentlich, auf die du triffst. Diese zwei Welten in dem Zusammenhang, in der einen, auf die du triffst, ja, im Endeffekt, und eine, aus der du kommst. Ja. Und ich glaube, das ist für Kinder ja eine besondere Herausforderung, ja, weil man beiden Welten irgendwie gerecht werden möchte. Und du hast ja auch beschrieben, du hast hier extra einen Roman gesucht, ja, und dann hast du sogar 50 Seiten, wo wahrscheinlich jeder andere sofort auch nach Seite 2 schon gesagt hätte, wahrscheinlich auch hier im Raum, ja, gesagt hätte, okay, was ist das für ein Schinken? Ja, den lege ich jetzt erstmal vielleicht an die Seite. Aber du wolltest dieser neuen Welt, in Anführungsstrichen, gerecht werden, aber du musst ja auch zu Hause der Welt gerecht werden. Mhm. Das muss ja für deine Identität und Selbstfindung durchaus eine Riesenherausforderung sein.
Ja, da kommen jetzt ganz viele Gedanken in den Kopf. Ich glaube, da könnte ich jetzt schon 20 Minuten durchgehen, diese Frage. Aber ich versuche, es prägnant zu fassen. Bei mir gab es einen unglaublich großen Cut nach der Grundschule. Also in der dritten Klasse war ich versetzungsgefährdet. Nach der vierten Klasse hatte ich dann die Hauptschulempfehlung und dann kam ich auf die Hauptschule. Dann kam ich in ein neues Umfeld, neue Schule, neue Lehrkräfte. Und plötzlich habe ich es viel besser hinbekommen, mir selber Struktur zu geben. Das andere Umfeld hatte sich auch viel damit zu tun. Dann war ich von dem versetzungsgefährdeten Schüler auf einmal ein guter Schüler mit so eher Zweierschnitt. Dann hatte ich auch die Voraussetzungen, um auf die Realschule zu kommen. Und dann habe ich mir gecheckt, okay, ich verstehe langsam, wie Schule funktioniert. Dann war ich weiterhin ein Zweierschüler, ging dann bis Ende auf die Realschule, ging dann auch aufs berufliche Gymnasium. Da hatte ich erst Angst, ach, wird es irgendwie schwerer, werden meine Noten schlechter, da wurden meine Noten ab sogar besser. Und habe dann dieses Feedback bekommen, so, hey, ich erbringe Leistung und das wird gewertschätzt. Und jetzt im Studium, wo ich mich vor allem nochmal sensibilisiert habe zur strukturellen Diskriminierung, habe ich gecheckt, was ich so als Kind gemacht habe, intuitiv. Nämlich, ich wollte ins Schulsystem reinpassen und habe aktiv meine Identität versteckt. Im Sinne von meiner ethnischen Herkunft. Ich habe Leute nicht zu mir nach Hause eingeladen, weil es war eine kleine Wohnung, man sieht direkt, okay, wir leben in Armut. Ich habe Leute nicht zu mir nach Hause eingeladen, ich rede nicht mal mit Familie, ich rede nicht darüber, wo wir Urlaub machen, wenn wir mal Urlaub machen, was auch sehr, sehr selten war. Und das ging dann sogar so weit, weil ich auch in der Grundschule vor allem Probleme mit Deutsch hatte, ging es dann so weit, dass ich nicht mehr Albanisch geredet habe. Also ich bin mit Albanisch und Deutsch aufgewachsen, aber dann war ich irgendwann so, okay, Albanisch bringt mir ja nichts in der Schule, dann hat das ja keinen Wert, deswegen rede ich nur noch Deutsch. Und dann hatten wir die Dynamik zu Hause, meine Mom und ich, so, sie redet auf Albanisch mit mir, ich antworte ihr auf Deutsch. Und mittlerweile kann ich nicht mehr Albanisch reden. Ich kann es noch verstehen, aber ich kann es nicht mehr reden, Sätze formulieren. Ich muss irgendwie 2 Minuten nachdenken, um mal einen Satz zu formulieren. Und im Nachhinein finde ich das voll schade, weil ich habe das nicht aktiv gemacht. Und ich kann mich nicht erinnern, dass jemand aktiv zu mir kam und meinte, Meriton, hör mal auf, deine Sprache zu sprechen. Aber das ist halt das Ding von struktureller Diskriminierung. Da ist niemand, der den Finger auf einen zeigt. Bei Diskriminierung hat man häufig so, will man den Finger auf eine Person zeigen. Die Person hat die Person rassistisch beleidigt. Die Person ist der Rassist. Aber wenn es um strukturelle Diskriminierung geht, dann geht es darum, was für Kulturen werden als höherwertig angesehen, welche werden als eher minderwertig angesehen. Ah cool, du sprichst Französisch zu Hause. Oh, Albanisch, okay, was ist das? Und dann habe ich als Kind gelernt, okay, um in der Schule reinzupassen, muss ich meine Herkunft verstecken. Meine Hautfarbe kann ich nicht verstecken. Man sieht, ich habe einen Migrationshintergrund, aber ich versuche quasi der Vorzeigeausländer zu sein, der da keine Probleme macht, der da gute Noten hat, der ganz super integriert ist, der sogar seine Sprache aufgibt. Und das habe ich als Kind intuitiv getan. Jetzt im Nachhinein, also seit 2-3 Jahren, bin ich bei arbeitekind.de aktiv, habe ich dann auch mit der Zeit damit sensibilisiert und finde es super schade. Aber es war irgendwo auch nötig für mich, um in das System reinzupassen, in ein System, was nicht unbedingt für Leute wie mich ausgelegt ist, aber wo ich dann quasi meine Herkunft ein Stück weit aufgeben müsste oder ein gutes Stück weit, um halt doch da reinzupassen. Aber im Endeffekt, wie du es beschrieben hast, zwischen zwei Welten, jetzt bin ich zu Hause, kann die Sprache nicht, ich habe eine Sprachbarriere mit meiner Familie, Ich bin jetzt auf Kuni-Events wie hier, aber meine Mutter weiß zum Beispiel gar nichts von diesem Event oder meinem Ehrenamt, weil da muss ich ihr erzählen, da muss ich ihr erklären, was ist denn ein Bildungsministerium, was ist ein Bildungsminister, was ist ein diversitätssensibles Schulkonzept. Dann müsste ich erstmal so ganz, ganz viel Arbeit rein investieren, nur damit es am Ende so halb ankommt. Und dann, wenn ich an der Uni oder ich habe meinen neuen Job angefangen, dann werde ich gefragt so, cool, wo kommt denn der Name her? Und dann zucke ich immer so ein bisschen, weil ich mir denke, okay, mein Name kommt aus dem Kosovo, aber ich verbinde damit leider nichts mehr. Und dann fragen mich Leute, oh, machst du da Urlaub? Feiert ihr Feste? Und dann muss ich immer sagen, nee. Und dann ist es immer ganz komisch, wenn Leute mir ein Kompliment machen, dass ich gut Deutsch kann. So, Dankeschön. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, actually. Und dann ist es immer so, in der Familie habe ich so eckig an, weil ich jetzt in einer ganz anderen Welt lebe. Und dann habe ich mich so sehr an das Schul- und akademische System angepasst. Und jetzt, seit diesem Monat arbeite ich, jetzt bin ich auch in der Berufswelt und merke auch, okay, das spielt irgendwo eine Rolle. Und irgendwo bin ich auch einem Bias ausgesetzt. Wenn ich jetzt mit dem Arzt rede, dann muss ich natürlich auch schauen, okay, der Arzt, so wie alle Menschen, haben einen Bias. Wenn ich nicht fachlich topfit bin, wird er wahrscheinlicher von mir denken, ich bin irgendein Schwätzer als von einer anderen Person. Und deswegen, ich habe das immer noch so im Hinterkopf.
Aber es ist total faszinierend, dir zuzuhören. Aber irgendwo berührt es mich auch dahingehend, was du alles an mehr Leistung bringen willst in dem Zusammenhang, nur weil du unterschiedlichen Welten irgendwo gerecht werden willst. Und im Endeffekt musstest du dich ja von, oder hast du dich dazu entscheiden müssen, oder hat man dich im Endeffekt indirekt dazu gezwungen, eine Identität etwas aufzugeben. Ne? Und die Multilingualität und die tatsächlich auch das, was wir ja mit Herkunftssprachenunterricht heutzutage auch stark fördern, übrigens immer wieder auch von politischen Gegnern tatsächlich auch immer wieder unter Beschuss, ja, weil man sagt, das ist keine Stärke. Ich würde sagen, man sieht schon, es ist eine deutliche Stärke, wenn man multilingual aufwächst. Aber du musstest eine Identität aufgeben und das muss ja, sagst du ja, es hat heute noch Einflüsse, was damals du, um gerecht werden zu wollen, einem System gerecht werden zu wollen, aufgegeben hast.
Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich in so, wenn ich meine Geschichte teile, will ich das auf jeden Fall auch vermitteln. Ich will nicht, dass Leute meine Bildungsgeschichte sehen und sehen, okay, der hat irgendwie gestruggelt in der Grundschule, dann ist er aber von der Hauptschule auf die Realschule aufs Gymnasium, jetzt studiert er, jetzt arbeitet er. Guck mal Leute, wenn man es nur will, dann kann man es ja schaffen. Aber was ich habe es auch irgendwo geschafft. Es ist auch möglich, aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, also allein haben die Eltern studiert oder nicht, drittelt schon mal deine Chance, ob du an die Uni kommst. Und jetzt, das ist erstmal studiert oder nicht studiert, das ist nicht Armut oder Reichtum. Wenn du in Armut aufwächst, wenn du mit Migrationshintergrund aufwächst, wie jetzt in meinem Fall, dann wäre die Chance, dass ich einen Master mache, wahrscheinlich irgendwie 2% oder so. Und es ist irgendwo möglich, aber man kann es ja den Leuten nicht zumuten. So, alles ist irgendwo möglich. Und das ist auf jeden Fall immer etwas, das ich vermitteln will. Hey, meine Geschichte ist nicht die Lösung dafür, okay, ist ja möglich, sondern die Zeit, was müssen Leute denn aufgeben, damit sie diesen Weg gehen können. Und in meinem Ehrenamt bin ich natürlich im Austausch mit ganz vielen anderen Arbeiterkindern, die auch so Geschichten haben wie ich, wo ich mich dann auch das erste Mal gesehen gefühlt habe, so, hey, ich bin ja nicht alleine. Es ist ja auch, andere Leute gehen irgendwie ganz alleine ihren Weg und strugglen irgendwie, wo sie hingehören, an die Uni, mit der Herkunftsfamilie, dass man sich so zwischen zwei Welten fühlt. Genau, und das hat mir dann auf jeden Fall ganz, ganz viel gegeben. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich will, dass Leute mitnehmen bzw. nicht mitnehmen. Schaut euch nicht meine Geschichte an und denkt euch, ja, ist irgendwo möglich, sondern warum muss man so viel aufgeben, um diesen Weg doch gehen zu können?
Was würdest du dir wünschen an Struktur, müsste es geben, damit Leute nicht diesen Kampf, Kinder, Jugendliche nicht diesen Kampf führen müssen? Weil, wenn wir uns anschauen, Deutschland ist ein Einwanderungsland, Deutschland braucht auch eine Willkommenskultur in dem Zusammenhang und es sollte deswegen nicht notwendig sein, diese Kämpfe führen zu müssen, sondern eher ja, dass wir deine Hintergründe, deine Kultur im Endeffekt als Bereicherung für uns nehmen, ja, und von dir mitlernen, in dem Fall stellvertretend für andere Kinder und Jugendliche, die heutzutage ähnliche Herausforderungen haben.
In diesem Zusammenhang denke ich mir, ich bin vielleicht nicht die perfekte Person, um das zu beurteilen, weil ich habe einerseits diesen Hintergrund, aber ich bin ja nicht durchs Netz gefahren. Vielleicht im Endeffekt müsste man die Leute fragen, die diesen Bildungshintergrund haben und die sind dann durchs Netz gefallen, dass sie quasi schlechte Noten bekommen haben aufgrund ihrer Herkunft, aber dann sind sie halt auf der Hauptschule geblieben und konnten die vielleicht auch nicht beenden. Wie zum Beispiel, ich erzähle ganz gerne die Geschichte von meinem Bruder, der auf der Hauptschule war, er hat seinen Werkrealschulabschluss gemacht. Er hat dann ganz viele Jahre geminijobbt und jetzt mit 26, vor 2 Jahren, hat er eine Ausbildung angefangen, ist er jetzt happy. Aber von außen betrachtet schaut man drauf und denkt sich so, okay, schlechter Weg, Werkrealschulabschluss mit schlechtem Schnitt, hat dann ganz viele Jahre gebraucht, um eine Ausbildung zu finden. Jetzt macht er irgendwie eine Ausbildung. Aber wenn man sich die Herkunft anschaut, dann ist das immer noch ein sehr großer Step und immer noch eine sehr große Leistung. Und insgesamt denke ich mir, ich merke immer wieder im Austausch über Diskriminierung, dass Leute sich selber nicht hinterfragen wollen. Die wollen immer, man will immer den Buhmann haben, die Person, die diskriminiert, aber dass man sich quasi selber reflektiert und merkt, okay, man ist irgendwo Teil des Systems und reproduziert Strukturen, weil keine Grundschullehrkraft denkt sich so, dieses Kind mag ich nicht, deswegen bewerte ich das einfach schlechter. Aber es gibt ja viele Untersuchungen wie in Mannheim, die Max-von-Moritz-Studie zum Beispiel, die dann zeigt, okay, selber Aufsatz, selber Diktat, selbst Diktat, anderer Name und dann ist auf einmal eine Habe-Note schlechter. Und in dem Zusammenhang kenne ich ein Projekt aus der Uni Graz, Habitus macht Bildung, die dann mit Lehramtsstudierenden genau das aufgearbeitet hat. Bourdieus Konzepte, was ist denn soziale Herkunft, wie kann man das denn benennen? Dass Lehrkraftstudierende dann selber auch reflektiert haben, wie war mein eigener Bildungsweg und nicht nur auf dieser individuellen Ebene das gesehen haben, sondern auf dieser strukturellen Ebene auch Zahlen sich angeschaut haben, Studien. Und das fand ich unglaublich interessant, weil ich glaube, durch Reflexion kann auch ganz, ganz viel Empathie entstehen. Ich denke mal, im ersten Moment, wenn ich jetzt irgendwie sage, Hilfe muss von Lehrkräften kommen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man als Lehrkraft sich denkt, ich habe eh schon so viel zu tun, das Studium ist so stressig, das Life ist so stressig. Ich muss irgendwie meine ganzen Schüler, Schülerinnen managen und Eltern managen. Die Burnout-Rate bei Lehrkräften ist ja auch unglaublich hoch, eher Ruf 2 oder 3 auf der Statistik. Und ich kann es total verstehen, wenn man sich denkt, so, darauf soll ich jetzt auch noch achten. Ich glaube, da müssen wir ganz viel ändern am Lehramtsstudium, dass man da auch irgendwo Sensibilisierung einbaut. Und ich glaube, durch Sensibilisierung, wie gesagt, kann auch ganz viel Empathie entstehen. Und dass man dann, wie in meinem Beispiel mit der Buchpräsentation, sich nicht denkt, der Junge ist dumm, sondern dass man erfragt, so, dass man neugierig ist. Wie kamst du denn darauf, die Aufgabe so umzusetzen? Oder was verstehst du denn unter der Aufgabe? Genau, jetzt habe ich ganz viel geredet.
Ja, aber das war ja total beeindruckend. Und du merkst ja, hunderte Menschen hören uns hier und dir vor allem gebannt zu. In dem Zusammenhang würdest du dir also wünschen, mehr Sensibilität, auch das Einfühlen in andere Perspektiven. Ja. Und das auch von Beginn an eigentlich im Studium, dann im Referendariat und dann auch immer wieder in unterschiedlichen Bereichen. Ich merke das selbst auch. Ich komme ja auch aus dem Arbeiterhaushalt und habe eine Klasse wiederholt, habe tatsächlich auch als Einziger studieren dürfen. Und es geht ja gar nicht darum, studieren zu müssen, sondern die Frage ist, den Potenzialen zu entsprechen und den Ideen und den Vorstellungen vom Leben auch freie Möglichkeiten zu geben und allen die gleichen Chancen zu erleichtern. Ja. Und in dem Zusammenhang was würdest du dir sagen, soll eine Lehrkraft und was sollten auch Eltern miteinander für das Kind tun, damit solche Sachen tatsächlich, wie du sie erlebt hast, nicht oder ausgeschlossener werden, so muss man es vielleicht formulieren.
Ich denke mal, wenn man schnell im Verurteilen ist oder die Leistung beurteilt, vor allem wenn sie schlecht ist, sich erstmal zu bremsen und zu hinterfragen, okay, gehe ich gerade einen Bias entlang oder kann ich da ins Gespräch gehen, wie erwähnt, mit wie Eltern oder wie Lehrkräfte dann agieren können, dass man erstmal neugierig ist. So, okay, das Kind, das hat irgendwie die Aufgabe nicht verstanden und das hat ein komplett anderes Buch, dass man neugierig ist, sich fragt, wie hast du die Aufgabe verstanden, wie könnte man da vielleicht unterstützen, so, oder dass die Lehrkraft dann explizit den Eltern auch erklärt, so, was ist denn die Aufgabenstellung, oder Beispiele zu geben, das sind passende Bücher. Und was ist mit Buchpräsentation, dass man das meiner Mutter hätte erklären können? Ja, hier, dieses Buch kann ich empfehlen. Gucken Sie das mit Ihrem Kind, das irgendwie abends immer ein bisschen durchlesen Und dann geht es darum, das zusammenzufassen, vielleicht noch ein Plakat zu machen. Ich würde sagen, erstmal, wenn man schnell im Urteilen ist, erstmal in die Neugierde zu gehen. Mhm. Nicht direkt das Individualisieren, das Kind ist dumm, sondern sich neugierig zu sein und zu fragen, wie kam es dazu, dass dieses Kind diese Aufgabe so falsch verstanden hat? Und wie kann ich kleine Hilfestellungen geben? Weil die Hilfestellungen, die für die Lehrkraft ganz, ganz klein sind, so, okay, hier ist ein Buch und so macht man eine Buchpräsentation, stückchenweise dieses Buch lesen, zusammenfassen, ungefähr so und so viele Minuten, das ist für eine Lehrkraft ja ganz schnell. Mhm. Und für meine Mutter und mich ist das aber unüberwindbar. Mhm. Und das hätte ich mir damals gewünscht.
Hast du den Eindruck, du bist ja mit arbeiterkind.de auch in vielen Gesprächen dann auch und auch in Schulen auch mit unterwegs. Hast du den Eindruck, dass wir heute schon weiter sind als 2009?
Ich glaube, das kann ich nicht so richtig beurteilen, ehrlich gesagt, weil ich bin manchmal bei Schulen unterwegs. Und dann rede ich mit Schülerinnen so über meine Bildungsgeschichte und gucke, wie ich irgendwie supporten kann. Aber ich bin schon sehr lange aus der Schule und dann bin ich nur eine Handvoll Male in der Schule, um irgendwie einen Vortrag zu geben. Ich bin mir nicht sicher, wie sich die Strukturen wirklich geändert haben. Ich kann mir nur irgendwie Zahlen anschauen, die dann irgendwie sich leicht verbessern. Aber ich merke es auf jeden Fall im Austausch mit Lehramtsstudierenden. Ich habe zwar Chemie studiert, aber hatte auch viel Kontakt mit Lehramtsstudierenden, dass die das lernen wollen. Und ich glaube, das ist schon mal eine sehr, sehr wichtige, essentielle Voraussetzung, dass die da sich weiter sensibilisieren wollen.
Ich glaube, das Lernen wollen und das Neugierde auf Menschen haben, das ist ja auch das Wunderbare an unserem Beruf. Also das Wunderbare an Lehrerinnen und Lehrern, Eltern sein, Erzieherinnen und Erzieher tatsächlich auch, die Interesse und an anderen Menschen haben und auf Menschen zugehen. Und ich glaube, das ist das, was wir einfach im Herzen immer uns wieder bewegen müssen. Manchmal vielleicht auch einfach deutlich mehr Möglichkeiten des Herzens sprechen lassen, als vielleicht nur immer den Kopf und den Verstand. Und an der anderen Stelle, sage ich für mich, müssen wir, glaube ich, auch schauen, und da ist ja hier Schule der Zukunft heute der Raum auch ganz schön, wie man sieht, dass neue Wege gegangen werden durch Sie, dankenswerterweise. Und was können wir... Was können wir aus diesen Wegen lernen und was können wir daraus mitnehmen? Und ich glaube, was wir unbedingt lernen sollten, ist, an einigen Stellen ist weniger mehr. Und ich glaube, wir müssen uns eher darüber fragen, auf was kann Schule verzichten, damit Beziehungs- und Bindungsarbeit, die in dem Fall sicherlich geholfen hätte von Beginn an in der dritten Klasse, schon auch vorher, vielleicht dazu beigetragen hätte, dass du deinen Weg auch gegangen wärst, aber weniger Umwege hättest nehmen müssen.
Es waren ein paar Umwege, wenn ich denn dann doch gegangen.
Und die haben dich aber ja auch stark gemacht und uns fasziniert haben zuhören lassen. Lieber Melton, herzlichen Dank für deine Offenheit, auch ein bisschen in dein Herz und deinen Weg auch einblicken zu dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Und Ihnen allen auch herzlichen Dank, dass Sie uns, glaube ich, Mut machen. Mut machen, dass Meriton mit Ihnen gemeinsam einer Bewegung angehört, die eben daran arbeitet, dass Kinder noch stärker in ihren Bedürfnissen gesehen werden, dass Kinder im Mittelpunkt stehen und wir in unserer gesamten Gesellschaft, nicht nur in Schule, auch in Schule, aber nicht nur in Schule, uns fragen müssen, wie können wir jeden Tag dazu beitragen, dass Kinder weniger Umwege und tatsächlich mehr alle gleiche Wege gehen können, wie sie ihren Potenzialen und Interessen und Neugierden entspricht. Herzlichen Dank, lieber Meriton. Herzlichen Dank Ihnen allen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, auch diese Folge hat dir wieder gefallen. Ich freue mich auf dein Feedback und kann dir versprechen, vor Weihnachten kommt pünktlich noch eine weitere Folge raus. Und bis dahin wünsche ich dir und uns allen jetzt noch eine besinnliche und schöne Adventszeit.